Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die internationale Umweltpolitik. Für die Klimaaktivistin Greta Thunberg besteht die vor allem aus ganz viel
bla bla bla, bla bla bla.
Aus sehr viel Gerede, dem aber, meint Greta Thunberg, keine Taten folgen würden. Leere Versprechen also.
Build back better, bla bla bla, green economy, bla bla bla. This is all we hear from our so-called leaders. Words. Words that sound great, but so far has led to no action.
Dabei hatte alles mal so hoffnungsfroh angefangen. Heute, vor genau 50 Jahren, am 5. Juni 1972, da eröffnete die erste Weltumweltkonferenz der Vereinten Nationen. In Stockholm war das damals und diese Konferenz gilt heute als so etwas wie die Geburtsstunde der internationalen Umweltpolitik. Politikerinnen und Politiker aus über 100 Ländern nahmen damals teil. Außerdem waren UmweltaktivistInnen aus der ganzen Welt angereist und demonstrierten in den Straßen der schwedischen Hauptstadt. Es herrschte Aufbruchsstimmung. Man träumte von einer umweltfreundlichen und nachhaltigen Zukunft. Frank Ükötter ist Umwelthistoriker und Autor mehrerer Bücher, unter anderem zur Geschichte der Umweltpolitik. Was ist schiefgelaufen in den letzten 50 Jahren, habe ich Frank Ükötter gefragt, dass jemand wie Greta Thunberg heute offensichtlich nur noch Verachtung übrig hat für die internationale Umweltpolitik.
Tja, vielleicht ist so ein Jubiläum wie das heutige erstmal auch so ein Tag, in dem man mal zurückschauen kann, wie viel man eigentlich erreicht hat. Das Thema ist öffentlich, es wird darüber diskutiert in einer breiten Öffentlichkeit. Politiker nehmen es ernst. Und ich glaube, dieses Zitat muss man vor allem so lesen als die Ungeduld einer jungen Generation heute. Wenn ich eine meine Studierenden anschaue im Seminar, ich meine, viele von denen werden das 22. Jahrhundert erleben. Das ist einem klar geworden durch so Leute wie Greta Thunberg, die dieses allgemeine Problem Klimawandel dann spezifisch in einer Generation verwandelt haben und uns klar gemacht haben, wir reden nicht von Projektionen, sondern wir reden von dem Leben der Menschen. Zugleich steht man so ein bisschen sozusagen mit der Ratlosigkeit des mittelalten weißen Mannes davor, der jetzt sagen muss, dass das alles halt schon komplizierter ist. Aber damit sind wir gleich bei dem Problem, das wir heute haben, wie kompliziert Umweltpolitik ist, wie sehr es dabei eben auch um langfristige Weichenstellungen geht. Tja, das sozusagen zu vermitteln, ist die große Herausforderung der Umweltbewegung heute. Aber dass wir sozusagen diese Situation haben, das liegt auch nur daran, dass wir 50 Jahre intensiver Umweltdebatte hinter uns haben. Und das ist nicht selbstverständlich.
Das heißt, Sie würden diese letzten 50 Jahre eher als eine Erfolgsgeschichte beschreiben?
Ich würde zumindest sagen, das, was davor war, ist ferne Vergangenheit und das ist auch gut so. Ich meine, es ist ja nicht so, dass das Umweltthema entdeckt wurde Anfang der 70er Jahre, aber es verwandelt sich eine Debatte, die vorher in kleinen Expertenzirkeln, so Arbeitsgruppen diskutiert wurde, verwandelt sich in eine öffentliche Debatte. Und damit verändert sich auch das, worüber man reden kann. Davor war das eben so ein, na, wenn es zu teuer wird oder wenn es kompliziert wird, dann sagten mächtige Männer und auch mächtige Konzernlenker, da machen wir erstmal langsam, wenn überhaupt. Und dass wir heute über so etwas Umfassendes wie Klimaschutz reden, über eine Energiewende reden, solch große Themen, naja, darauf muss sich sozusagen eine Weltgesellschaft auch erstmal hinarbeiten, dass solche Fragen gestellt werden können.
Dann kommen wir vielleicht nochmal zurück zu diesem Jahr 1972, zu dieser ersten Umweltkonferenz in Stockholm. Was wurde damals erreicht auf dieser Konferenz?
Der Effekt ist eigentlich vor allem einer, der im Vorfeld stattfindet, nämlich dass die westlichen Demokratien sich bemühen, für dieses große Gipfeltreffen gut auszusehen. Dass sie Umweltprogramme auflehnen, dass zum Beispiel das DDT in den USA verboten wird, das hängt damit zusammen, dass die USA auf diesem Gipfeltreffen gut aussehen möchten. Man muss dazu sagen, dass Gipfeltreffen damals noch nicht so selbstverständlich und ubiquitär sind, wie sie das heute sind. Die 70er Jahre sind eigentlich die Zeit, in der diese regelmäßigen Treffen von Staatendenkern oder von Experten allgemein überhaupt erstmal anfangen. Das ist sozusagen die große Sensation. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ein Umweltgipfel stattfindet, sondern das erste Mal, dass er wirklich Staatendenker mobilisiert, dass die Staatschefs nach Stockholm kommen und präsentieren, was sie gemacht haben und dass sie alle gut aussehen wollen bei dieser Gelegenheit.
Und hatte das Ganze auch konkrete politische Folgen für die Umweltpolitik hier in Deutschland?
Die gab es. Die frühen 70er Jahre sind dann eine Zeit auch des Aufbruchs. Es gab eine sozialliberale Bundesregierung seit 1969, die legt ein Umweltprogramm auf. Das ist nicht zuletzt doch davon angetrieben, dass die Bundesregierung weiß, da kommt ein Gipfeltreffen, da wollen wir gut aussehen. Und der damalige Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher hat sich das auch als ein persönliches Anliegen gemacht. Das ist damals sozusagen die Konstellation. Wenn es eine Umweltpartei gibt in den 70er Jahren, ist das tatsächlich die FDP. Und das Ganze ist ja nationalstaatlich zentriert, obrigkeitlich. Ne? Die Regierung sagt, was zu tun ist. Aber es ist ein Aufbruch. Und wenn man eben sieht, dass davor eher so die Experten untereinander diskutiert haben, dass der Rauch und der Ruß im Ruhrgebiet noch zum Lebensalltag gehörten und dass eben auch sozusagen die komplizierteren Fragen langsam in den Blick geraten, ist das schon ein Bruch mit den Träumen der Wirtschaftswunderjahre, wo man glaubte, das Wachstum, die Arbeitsplätze sind das Wichtigste. Hm. Lebensqualität ist auch wichtig. Und überhaupt dieses Wort Lebensqualität, das greift sozusagen vieles von dem, was Umweltpolitik in den frühen 70er Jahren ausmacht.
Die Umweltpolitik ist zu dieser Zeit vor allem eine Sache des Staates, sagen Sie, der Regierungen. Welche Rolle spielen denn die außerparlamentarischen Umweltbewegungen, die Anti-Atomkraft-Bewegung zum Beispiel?
Ja, die außerparlamentarischen Bewegungen, die Bürgerinitiativen, die formieren sich gerade erst in dieser Zeit. Und das ist tatsächlich so eine Lernkurve in der Gesellschaft. Das klingt heute alles ganz trivial, aber das zeigt, glaube ich, nur, wie weit wir uns entwickelt haben. Was eine Bürgerinitiative überhaupt ist, dass da unterschiedliche Menschen zusammenarbeiten, dass das keine Gefährdung der Demokratie ist. So wurde das damals diskutiert, ne? Dass sozusagen nicht das Parlament und die Regierung entscheiden darf, sondern Bürger, die sich einfach auf die Straße setzen. Das musste sozusagen der Organismus einer Demokratie erstmal sozusagen, ja, sich erstmal daran gewöhnen. Das sind alles so die Lerneffekte, wie gut wir es heute haben, dass wir einfach verstehen, mit Bürgerinitiativen muss man reden. Wenn man Infrastrukturprojekte, nicht nur Atomkraftwerke, sondern allgemein Energiewende macht, dass man erstmal mit den Menschen redet. Alle diese demokratischen Selbstverständlichkeiten sind eben nicht selbstverständlich in den 70er Jahren. Und der Atomprotest ist da gewissermaßen so eine große Aktion des demokratischen Lernens.
Wir sprechen jetzt von Westdeutschland. Welche Rolle spielten Umweltbewegung und Umweltpolitik zu dieser Zeit in der DDR?
Es gibt auch in der DDR einen umweltpolitischen Aufbruch, der aber ein bisschen anders aussieht. Also gesellschaftliche Mobilisierung, gesellschaftlicher Protest, da gibt es natürlich im SED-Staat ganz rigide Grenzen. Und es zeigt sich auch in der DDR, dass dieser Aufbruch dann doch nach wenigen Jahren verleppert und dann in diese Sklerose des Staatssozialismus übergeht, die dann ja bis 1989 andauert. Also das Bewusstsein gibt es da schon. Anders gelagert als im Westen. Atomkraft ist zum Beispiel im Osten praktisch kein Thema, weil die Braunkohle einfach so gravierende Probleme aufwirft, dass sich alle Energie darauf konzentriert. Und was man eben auch merkt, der Staatssozialismus ist sozusagen zögerlich, rechenschaftspflichtig zu sein. Die Staatenlenker Osteuropas gehen eben nicht nach Stockholm, vordergründig wegen des Status der DDR, aber eben auch, weil sie dieser Rechenschaftspflicht der Öffentlichkeit, dieses öffentliche Licht eben scheuen. Und da merkt man sozusagen, wie wichtig es eben auch ist, eine mobilisierte Öffentlichkeit zu haben, auch mal schrille Töne zu haben. Also die Umweltbewegung ist nicht dadurch mächtig, dass sich da sozusagen viele Menschen engagiert haben, sondern dadurch, dass sie Öffentlichkeit hergestellt hat, Transparenz hergestellt hat, dass alle Experten, die seither diskutieren, wussten, da draußen gibt es Menschen, die uns auf die Finger schauen und vor denen wir uns rechtfertigen müssen. Deswegen brauchen wir auch sozusagen eine Greta Thunberg weiterhin, die uns sozusagen diesen Stachel vermittelt. Alles, was wir tun, ist eben nicht nur Expertengespräche und so kleine geschlossene Runden, sondern wir müssen eben auch immer in der Lage sein, wenn wir aus den Verhandlungen rauskommen, einer jungen Generation ins Gesicht zu schauen und zu sagen, wir haben zumindest versucht, unser Bestes zu tun.
Bei welchen Gipfeltreffen nach 1972 ist das denn gelungen? Also welche Gipfeltreffen waren weitere Meilensteine in der Geschichte der internationalen Umweltpolitik?
Ja, es ist ganz interessant, diesen Erdgipfel von 72 mit dem Erdgipfel von Rio zwei Jahrzehnte später zu vergleichen. Das Erste, was einem auffällt, ist, es ist deutlich weniger auf die Nationalstaaten zentriert. Es kommt sehr viel mehr Zivilgesellschaft. Es gibt auch viel mehr Verbände, die nach Rio gehen können und sich miteinander vernetzen. Und die Staaten sind auch sehr viel mehr bereit, mit diesen NGOs, also Non-Governmental Organizations, zu diskutieren. Und was in Rio passiert, ist, dass man tatsächlich mal Beschlüsse trifft, die Staaten in die Pflicht nehmen. Bis dahin war es eben immer so, was die Staaten machen, ist letztlich eine Frage von einzelnen Ländern. In Rio haben wir zumindest mal einen Weg einzusteigen in so etwas wie eine gemeinsame Weltumweltpolitik beim Klima, mit der Klimarahmenkonvention, bei der biologischen Vielfalt, mit der Biodiversitätskonvention und weniger bekannt mit der Konvention über Desertifikation, also die Ausbreitung der Wüsten. Da gibt es zumindest mal den Versuch, gemeinsam zu handeln, aber da hat natürlich Greta Thunberg recht, dass diese Vorstellung von 92, alle Staaten arbeiten zusammen, naja, ganz so einfach ist es halt mit der Weltinnenpolitik nicht.
Wo liegen denn die Probleme? Also warum ist es so schwierig, wirklich zu bindenden Beschlüssen zu kommen?
Tja, die Trägheit unserer westlichen Konsumgewohnheiten bleibt halt da und natürlich der nationalstaatliche Egoismus bleibt ebenso hartnäckig. Das ist natürlich letztlich eine Geschichte von der Kurzsichtigkeit und der Gier des modernen Kapitalismus, die wir hier erzählen. Aber mit solchen Einsichten kommt man natürlich nicht weiter, wenn es um konkrete Maßnahmen geht. Ich glaube, die große Herausforderung heute, wenn man es vergleicht mit dem, was man vor 50 Jahren hatte, ist nicht mehr so sehr Bewusstsein, sondern es ist die Frage, wie man eigentlich die Komplexität der Herausforderungen kommuniziert. Wo immer wir hinschauen, ob es um Energie geht, ob es um erneuerbare Energien geht, ob es um biologische Vielfalt ist, es wird alles sehr schnell, sehr kompliziert. Man redet darum, als Experten, aber eine Sprache zu finden, die eben auch eine Greta Thunberg anspricht, das ist sozusagen noch so eine große Herausforderung. Wie kann man sozusagen die Komplexität herunterbrechen und sozusagen wieder ein Gespräch in der gesamten Gesellschaft darüber führen? Aber vielleicht an so einem Tag wie dem heutigen, wo wir sozusagen auf 50 Jahre Stockholm zurückschauen, das alles baut auf einem Bewusstsein für ökologische Fragen, auch eine Bereitschaft, darüber öffentlich zu kommunizieren. Das haben wir geschafft und das war eben überhaupt nicht selbstverständlich und da sollte man an so einem Tag vielleicht auch mal dran erinnern, dass wir überhaupt dieses Thema ernst nehmen bis in die höchsten Ebenen der Regierung. Das war nicht immer so.
Sie haben gesagt, die Herausforderung besteht darin, diese komplexen Themen besser zu kommunizieren. Müssten sich die Politiker und Politikerinnen also womöglich ein Beispiel nehmen an den Aktivisten und Aktivistinnen, die das ja ganz gut schaffen und die, wenn wir jetzt von einer Bewegung wie Fridays for Future sprechen, es auch geschafft haben, wirklich länderübergreifend zu funktionieren und zu agieren?
Da haben Sie völlig recht. Die internationale Vernetzung der Umweltszene, insbesondere der Klimaszene, ist der Vernetzung von Nationalstaaten weit voraus. Aber wenn es eine Lehre gibt aus 50 Jahren umweltpolitischer Debatte, dann ist immer sozusagen, man sollte nicht über sozusagen die ideale Politik reden. Natürlich wäre es ideal, wenn sich alle Staaten endlich gemeinsam zusammenraffen würden, sondern man muss mit dem arbeiten, was man hat. Und wenn wir es da schaffen, im nationalstaatlichen Rahmen Schritte zu schaffen, hin zu einer Gesellschaft, die weniger auf fossile Energien setzt, die Freiräume schafft für Naturschutzgebiete, die dafür sorgt, dass Schutzgebiete tatsächlich etwas meinen und nicht nur auf dem Papier stehen. Also man braucht sozusagen alle Ebenen, das Globale, das Lokale und eben auch die Nationalstaaten. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man darüber redet und dass die einander rechenschaftspflichtig sind. Aber die ideale Weltumweltinnenpolitik, ich fürchte, die wird auch noch ein paar Jahre in der Zukunft auf sich warten lassen.
Das sagt der Umwelthistoriker Frank Ükötter, der derzeit an der Universität in Birmingham lehrt und gerade auch wieder ein Buch veröffentlicht hat, eine Geschichte der Kernenergie in Deutschland, atomare Demokratie, so der Titel. Erschienen ist das Buch im Franz Steiner Verlag.